Das ist sehr schwer, den Geist zu kontrollieren, aber du kannst deinen Atem kontrollieren und der Atem ist direkt mit deinem Geist verbunden.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Atmung und Sprache sind zwei machtvolle Werkzeuge, die uns meist unbewusst beeinflussen. Aber was wäre, wenn wir das mal umdrehen? Wenn wir beides, Atmung und Sprache, bewusst einsetzen, entsteht ein wirksamer Zugang zu mehr Selbstregulation, Klarheit und Gesundheit. Atemarbeit beruhigt zum Beispiel das Nervensystem, kann den Schlaf verbessern und die Konzentration fördern. NLP, neurolinguistisches Programmieren, kann helfen, Gedankenmuster zu erkennen, zu verändern und emotionale Reaktionen besser zu verstehen. Gesundheit heißt heute auch, ganz bewusst leben und verbunden sein mit uns selbst. Mein heutiger Gast ist Alan Piatek. Er ist Coach, Atemtrainer und Begleiter für bewusste innere Prozesse. Er arbeitet mit Führungskräften, UnternehmerInnen, aber auch mit Menschen, die einfach merken, so wie es gerade läuft, will ich nicht weitermachen. Er schafft Räume, in denen man sich selbst wieder spüren kann und mit neuer Klarheit ins Handeln kommt. Alan, herzlich willkommen im Gesundsein-Podcast.
Hallo Stefanie, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch sehr auf das spannende Thema heute, Atmung und NLP. Finde ich ja persönlich eine extreme Power-Kombi. Wir haben jetzt gerade ja coolerweise auf deinen Vorschlag hin schon mal die Warm-up-Atemübung gemacht. Und es hat halt wirklich einfach direkt diesen Effekt. Und deswegen finde ich dieses Thema so wichtig, das zu kennen, diese Methoden zu kennen. Und mich würde jetzt am Anfang erstmal interessieren und die Hörerinnen und Hörer bestimmt auch, wie war eigentlich dein persönlicher Weg und wie hast du vor allen Dingen zu dieser Berufung gefunden, dass du anderen Leuten jetzt zeigst, wie man seinen Atem und auch neurolinguistisches Programmieren für sich nutzen kann?
Ja, gerne würde ich dafür so ein bisschen ausholen und ein bisschen was von meiner eigenen persönlichen Geschichte teilen. Denn ich selbst war vorher, vor etwa 8 Jahren war das, im Softwarevertrieb tätig, bei einem Mittelständler angestellt, hatte viel Verantwortung, große Kundendeals, die ich betreuen durfte, in einem recht jungen Alter. Also ich war da, glaube ich, noch so 27, 28 und habe mich ja häufig darin gefunden, dass ich sehr gestresst war, es mir schwierig fiel, irgendwann morgens aufzustehen, total gestresst und mich eingeengt gefühlt habe, weil ich, glaube ich, für dieses Alter und für die Person, die ich war, glaube ich, einfach sehr viel Verantwortung hatte, mir selber sehr viel Druck gemacht habe, keine Tools an der Hand hatte, die mir geholfen haben, mit dem Stress gut umzugehen und mit dem Druck. Und ja, war damals tatsächlich kurz vor dem Burnout, habe das damals aber noch gar nicht gewusst.
Ja.
Und wusste, dass ich irgendwas ändern muss. Und habe lange mit mir gehadert, bis ich den Entschluss gefasst habe, zu kündigen.
Und komplett zu kündigen, also das war dann direkt so ein sehr harter Cut auch.
Ja, ich musste was ändern, denn ich habe einfach auch schon gemerkt, dass körperliche Symptome erschienen sind, ne? Dass ich Bauchschmerzen häufig bekommen habe, dass ich einfach schlecht einschlafen konnte. Auf dem Weg zur Arbeit eben so ein ja schon leichte Panikattacken hatte.
Wow, okay.
Und ja, ich das Freunden erzählt habe und eine Freundin mich damals dann gefragt hat, ja, wenn es dir so schlecht geht, warum machst du das eigentlich noch? Ja. Und es war so eine simple Frage, aber die hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Und ja, einige Wochen später habe ich dann den Entschluss gefasst, das sein zu lassen. Und es war auch keine leichte Entscheidung, weil ich natürlich Wirtschaftsstudium, ne, die gesamte Laufbahn ging darauf hinaus, dass ich natürlich große Karriere mache, Erfolg habe, viel Geld verdiene. Im Softwarevertrieb kann man ja auch ganz gut verdienen. Und all das auf dem Papier war da. Alles, was nach außen gerichtet war, lief gut. Aber innerlich war total das Chaos und die Unzufriedenheit. Vielleicht kommen wir da später nochmal darauf zu sprechen, weil genau das ist eigentlich auch ein großer Grund, warum ich das tue, was ich heute tue. Aber genau, um diese Story weiter zu bringen, ich bin dann reisen gegangen, war in Südostasien und habe da die ersten Meditations- und Yoga-Retreats gemacht. Und habe dort tatsächlich dann zum ersten Mal das Thema bewusste Atmung kennengelernt. Und das hat mir sehr geholfen beim Einschlafen. Das war so der erste Punkt, wo ich
mir Hattest du vorher Einschlafprobleme?
Ja, genau, zu der Zeit. Ja, war einfach wirklich die Racing Thoughts, also wirklich Gedankenkarussell vorm Einschlafen. Da lag ich teilweise Stunden im Bett und konnte.
Das kennen bestimmt viele Menschen da draußen.
Ja, es ist ganz interessant, darüber heute zu sprechen, weil es einfach so fern ist mittlerweile, aber es war wirklich sehr präsent einige Wochen.
Ja.
Genau, und das war so
die Atmung, die du da gelernt hast, da hast du direkt den Effekt an dir selbst gemerkt. Wow, das hilft mir wirklich beim Einschlafen, wenn ich das vorher mache. Und genau. Sozusagen am eigenen Leib mal erfahren, wie mächtig sowas ist.
Genau, und ich war total überrascht einfach, wie schnell das dann ging. Mhm. Ja, also so ein paar
wie effektiv, ne?
Ja. Ja, und dann spule ich ein bisschen vor. Ich wusste, dass wenn ich zurückkomme, möchte ich etwas tun, womit ich mich identifizieren kann, was sich besser anfühlt und wo ich auch einen Mehrwert leisten kann. Und bin dann in einen gemeinnützigen Verein gegangen, die ich auch schon sehr lange kannte. Sozialhelden heißen die und setzen sich für Menschen mit Behinderung ein. Und dort konnte ich dann mit den Fähigkeiten, die ich aus dem Marketing, aus dem Vertrieb hatte, dem Verein helfen, unabhängiger zu werden von Fördergeldern und Spenden. Und hatte gleichzeitig aber auch viel mehr Zeit und deutlich weniger Druck beruflich gesehen. Und hatte dadurch eben auch sehr viel Zeit für mich. Ne? Und habe in der Zeit dann tatsächlich über eine Empfehlung eine NLP-Practitioner-Ausbildung begonnen. Und die ging 10 Monate.
NLP, nur mal ganz kurz, für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht noch nicht so oft gehört haben, bedeutet neurolinguistisches Programmieren.
Genau.
Und was das genau ist, das erklären wir dann im nächsten Schritt mal.
Genau. Und diese Ausbildung ging 10 Monate, war sehr bereichernd für mich, einfach auch, weil wir natürlich in der Ausbildung sehr viele Übungen durchgemacht haben und vieles selbst durchlebt haben. Und genau, so das war, würde ich sagen, so der erste Schritt Richtung Coaching, dass ich da erste Methoden, Tools kennengelernt habe, das selber erfahren habe, dann im Zuge dessen auch gecoacht wurde, auch von den Coaches in des Institutes, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Das war so der eine Schritt. Und dann während Corona bin ich weiß gar nicht mehr wie, auf Wim Hof gestoßen. Vielleicht kennen einige Hörerinnen und Hörer Wim Hof, Holländer, seit wahrscheinlich schon über 20 Jahren großer Befürworter von Breathwork, von bewusster Atemübung gekoppelt oder in Kombination mit Eisbaden. Mhm. Ja, und der hat ja schon diverse Weltrekorde aufgestellt und kann man auf jeden Fall viel nachlesen zu ihm. Und ich bin auf sein Buch gestoßen, fand es faszinierend, was er so geschafft hat und auch wie er anderen Menschen geholfen hat. Und habe dann selber angefangen, mit den bewussten Atemübungen meinen Tag zu starten und das mit der kalten Dusche zu kombinieren. Und das hat mir einfach sehr gut getan. Vor allem während der Pandemie. Genau, und das war so der, das war, weiß ich nicht, vor 5 Jahren etwa, dass diese beiden Dinge, diese beiden Themen in meinem Leben waren, aber ich noch nie gedacht hätte, dass ich damit jemals arbeiten würde. Und genau, dann habe ich nochmal einen Schwenker gemacht in die Startup-Welt, war nochmal in einem sehr jungen Startup tätig, dann wieder für den Vertrieb und habe da einfach gemerkt, dass der Vertrieb, dass der Fokus auf Zahlen, dass man sich im Vertrieb beschäftigt, nicht das ist, womit ich mich beschäftigen möchte, aber die Company, in der ich gearbeitet habe, war sehr cool. Das Thema war sehr cool, das war ein junges Coaching-Startup. Und da habe ich das Thema Coaching auch nochmal anders kennengelernt. Und für mich verstanden, dass jeder Coach auch auf seine Art und Weise arbeitet mit seinem Methodenkoffer und jeder Mensch mit einem anderen Coach auch anders resoniert. Ja. Und ich mich dann entschieden habe, nachdem das Unternehmen alle MitarbeiterInnen gehen lassen musste, weil es nicht weiter finanziert wurde, mich entschieden, selber in die Selbstständigkeit zu gehen, mich als Coach nochmal weiterzubilden mit einer systemischen Coaching-Ausbildung. Und das erzähle ich jetzt gerade auch noch, weil ich diese Weiterbildung online gemacht habe und dann das Retreat kontaktiert habe, in dem ich damals in Thailand war. Denn sie haben ein Retreat eröffnet in Portugal und haben zufällig gerade einen freiwilligen Volunteer gesucht. Und dann bin ich in das Retreat und habe dort ein halbes Jahr gelebt und gearbeitet.
Und so bist du dann sozusagen komplett reingesprungen in die intensive Praxis dieser Methodiken.
Ganz genau. Spannend. Und durfte dann dort von den TherapeutInnen vor Ort auch ganz viel lernen. Habe Atemtechniken kennengelernt aus der Perspektive, dann nicht nur ich booste mein System und gehe danach unter die kalte Dusche, ne? So das, was Wim Hof sehr stark macht. Natürlich spricht er auch noch über ganz viele andere Dinge, aber das jetzt mal kurz runtergebrochen, sondern dort eben auch, um das Nervensystem runter zu regulieren, also sich wirklich zu entspannen. Ja. Und den Personen, die in dem Retreat sind, das waren oft Menschen, die sich gerade von Burnout oder nach Depression erholt haben, auch teilweise
beziehungsweise noch im Prozess waren wahrscheinlich.
Genau. Ja. Und da teilweise auch einen Monat waren. Genau, das aus der Perspektive kennengelernt und fand das faszinierend, wie komplex das Thema Atmung eigentlich ist.
Ja, und das Schöne finde ich auch, man muss eben nicht ja unbedingt auf diese Retreats fahren oder irgendwo ins Ausland gehen, um das ja in seinen Alltag einzubauen. Und mir bei Gesundsein geht es immer darum, Sachen zu lernen, die man wirklich in seinem Alltag einbauen kann. Und gerade dadurch, was du vorhin schon betont hast, dass Atmung, aber auch NLP so effektive Techniken oder Methodiken eigentlich sind, eignen sich diese Sachen, finde ich, ganz besonders gut dafür. Und vielleicht steigen wir jetzt noch ein bisschen genauer ein in genau diese Methodik. Vielleicht erklärst du uns ein bisschen, wie diese Bereiche funktionieren. Starten wir einfach mal mit NLP. Was genau ist denn neurolinguistisches Programmieren?
Ja, NLP, glaube ich, kennen viele und hat oftmals ja auch nicht nur einen guten Ruf. es wird oft in Bezug mit oder in Verbindung mit Manipulation.
Und totalitären Regimen und
Genau. Ja, ja. Oft tatsächlich auch im Vertrieb, weil man beim NLP einerseits lernt, oder beim NLP beschäftigt man sich damit, wie Sprache unsere Realität formt. Ja? Dass jeder von uns seine eigene Landkarte hat vom Gebiet, also sozusagen mit seiner Landkarte durch die Realität läuft. Und sich bewusst zu machen, dass deine Landkarte vielleicht auch etwas anders ist als die Landkarte der anderen Person. Ja? Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Säule des NLP. Andere Dinge sind, dass wir eben auch lernen, Themen, auch vielleicht schwierigere Themen für uns aus anderen Perspektiven zu betrachten, sie zu reframe,
Klassisches Reframing, ja.
Genau. Und man mit, ja, durch bewussten Einsatz, oder bewusst, erstmal sich selbst bewusst werden seiner eigenen Sprache, wie nehme ich eigentlich die Realität wahr? Bin ich jemand eher Visuelles, eher jemand, ja, der die Umwelt oder meine Umgebung durch andere Sinne wahrnimmt. Man arbeitet ganz viel mit den Sinnen.
Genau. Ja, oder da, akustisch, ja.
Mhm. Richtig. Beim NLP, ja, betrachtet man diese Aspekte und arbeitet damit. Und ich fand es einfach sehr spannend zu verstehen, was für den einen ein sehr tiefgehendes Thema ist, etwas, was die Person sehr stark beschäftigt, ist für den anderen einfach vielleicht eine Lappalie und andersrum. Mhm. Ne? Und sich dessen bewusst zu werden, dass jeder auf seiner Landkarte lebt und die anders ausgeprägt ist.
Das heißt, im Grunde genommen heißt ja neurolinguistisches Programmieren, wie funktioniert sozusagen mein neurologisches System, mein Gehirn, meine Emotionen, wie wird das durch Linguistik, durch Sprache eben gesteuert, richtig? Und ich kann das auch ganz bewusst formen, also über Worte, man spricht da, glaube ich, klassisch über die Glaubenssätze, die jeder so in sich hat, ich war schon immer schlecht in Mathe oder das schaffe ich jetzt sowieso nicht. Ja, also genau diese Programmierung, diese Muster, die wir haben, die kann man damit umprogrammieren, richtig? Also zum ersten Mal muss man sie ja mal erkennen. Und dabei hilft linguistisches Programmieren ja sicherlich, neurolinguistisches Programmieren ja sicherlich auch schon, richtig? Da gibt es dann eine Methodik, wo du sagst, wie mache ich mir diese Muster, die ich habe in meiner Sprache, sowohl gedanklich als auch natürlich verbal ausgesprochen, wie mache ich mir die bewusst? Was sind da so die Methodiken?
Mhm. Genau, also tatsächlich ist eine Methodik, von der ich gerade sprach, die heißt tatsächlich auch vier Karten, ein Gebiet. Ja, und dort begibt man sich beispielsweise, also sagen wir mal, es gibt eine herausfordernde Situation mit einer Person, die dir nahe steht. Und in dieser Übung setzt du oder verkörperst du die unterschiedlichen Personen, also dich, die Person, die dir nahe steht und vielleicht jemand Externes, der euch beide kennt. Und dann noch eine Person, die das von außen betrachtet oder einfach so eine Metaposition. Ja, und arbeitest im Raum dann mit Ankern, also gehst von der einen Position von dir selbst zu der anderen Person und dann zu der dritten Person und nimmst deren Perspektiven ein. Also was würde diese Person sagen zu dir, wenn du das sagst und geht dann sozusagen das Gespräch durch, als wärst du die jeweiligen Person und kann somit diese unterschiedlichen Landkarten annehmen. Ja, und das alleine ist schon, öffnet so viel, dass man versteht, ich würde sagen, kurz zusammengefasst, man erhält mehr Verständnis, mehr Mitgefühl füreinander.
Erweitert auch so ein bisschen die möglichen Optionsräume, ne? In meiner, ich habe persönlich mal eine Ausbildung zur Mediatorin gemacht und ein Satz, der mir da sehr stark in Erinnerung geblieben ist von einem der Ausbilder war, es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Mhm. Und man denkt ja, wenn man von Wahrheit spricht, immer nur so von dieser einen Wahrheit. Aber dem ist eben überhaupt nicht so, ne? Weil die Wahrheit, so wie man sie sieht, ist eben wahnsinnig subjektiv und eben deswegen individuell. Das heißt, jeder Mensch hat da irgendwie seine eigene Wahrheit. Und das finde ich auch ganz schön, wie du es sagst, mit diesen Landkarten, weil das sind ja dann im Grunde genommen diese unterschiedlichen Landkarten, die Wahrheiten. Und die gilt es dann am Ende zusammenzuführen, übereinander zu legen und zu schauen, wo haben wir denn hier eine gemeinsame Wahrheit, ne?
Genau.
Das ist schon mal sehr schön, ja. Mhm. Und in welchen, also jetzt im Kontext von NLP, in welchen Bereichen setzt du denn dann zum Beispiel solche Methodiken ein? Also du hast ja zum Beispiel zum einen gesagt, wenn man irgendwie einen Konflikt hat mit nahestehenden Personen oder so, kann man da Techniken anwenden. Aber du hast ja vorhin vor allen Dingen von Coaching eigentlich gesprochen. Also wenn man jetzt sozusagen in der Persönlichkeitsentwicklung irgendwie an sich selber arbeitet oder so, wie genau gehst du da mit den Coaches vor?
Ja, ich in auf meiner eigenen Reise zu mir selbst, sage ich mal, habe ich irgendwann verstanden und für mich gelernt, dass ich sehr hart zu mir war, dass ich sehr hohe Ansprüche an mich hatte und es nie genug war. Ja, und das Thema Selbstliebe war für mich ein sehr, sehr prominentes, viele Jahre lang. Und das ist letztendlich auch das, womit ich anderen Menschen helfen möchte. Ja, ich möchte, ich nenne das vielleicht nicht direkt Selbstliebe, aber letztendlich geht es darum, die Beziehung zu sich selbst zu verbessern. Und
vor allen Dingen im ersten Schritt wahrscheinlich den inneren Kritiker mal kennenzulernen,
ganz
richtig,
genau.
Und zu hören. Mal sich bewusst zu machen, wie rede ich überhaupt mit mir. Ne? Für mich war es total interessant, zu erkunden, wie ich überhaupt merke, was ich zu mir sage oder was ich zu mir denke, weil mir war das ganz lange Zeit zum Beispiel persönlich gar nicht bewusst und ich kann mir vorstellen, dir ging es genauso. Ich habe dann zum Beispiel angefangen, mehr zu schreiben, weil ich es anders einfach nicht, es war so wie, ich kann erst wissen, was ich denke, wenn ich lese, was ich schreibe. Weißt du? Beziehungsweise, oder wenn ich mit nahestehenden Personen dann darüber spreche oder so. Aber diese Themen sind ja auch meistens so tiefgründig, dass man da vielleicht auch nicht unbedingt im Alltag mal irgendwie so drauf kommt. Ja, das heißt, die Gelegenheiten, das vielleicht in einem Gespräch wirklich zu machen, hat man dann vielleicht bei einem Therapeuten, wo man dann regelmäßig hingeht oder so. Aber für mich war ja zum Beispiel das Schreiben ein guter Weg. Ist das etwas, was du auch deinen Coaches oder so empfiehlst? Oder gibt es da noch andere gute Möglichkeiten, da überhaupt mal drauf zu kommen, was man so zu sich denkt?
Ja, absolut. Also das Schreiben hat mir auch total geholfen. Und ich mag besonders zum Beispiel eine Übung, die ich selbst auch voll oft für mich mache, ist die 5-Warum-Frage. Da gehst du, wenn es ein Thema gibt, das dich einfach gerade sehr beschäftigt oder du merkst, das macht was mit mir, frag dich, warum ist mir das so wichtig? Ne, dann kommt die erste Antwort und dann gehst du nochmal viermal das
warum. Warum ist dir das so wichtig?
Genau. Warum beschäftigt dich das?
Man kommt sozusagen
das,
zur Ursache des Problems oder des Themas. Ja.
Genau, ja. Du kommst an den Kern.
Ursache.
Ja, verstehst okay. Wirklich das Warum dahinter, ne? So was, das ist es, was mich, warum mich das so tangiert. Damit arbeite ich super gerne auch für mich selbst und das ist auch eine recht schnelle Übung, weil du, wenn du wirklich ehrlich mit dir bist in dem Prozess, kommst du an den Kern und verstehst dich selbst besser und hast dann auch, auch wieder eine neue Perspektive, ne? Letztendlich auch wieder das Reframing.
Ja, genau. Und also jetzt haben wir jetzt schon einiges zu NLP gehört und was man damit alles machen kann. Es geht im Grunde genommen, ich nenne es mal, um Gedankenhygiene, sich überhaupt mal bewusst zu machen, was denke ich überhaupt, ja, zu mir selbst. Und das löst ja immer wieder was Biochemisches wirklich in mir aus, ja. Das programmiert, wie gesagt, mein Gehirn und mein Verhalten und meine Emotionen. Das kann ja auch Scham auslösen, Angst auslösen, ne? Negative Emotionen, die mich dann vielleicht sogar von Dingen abhalten, mich negativ beeinflussen und andersherum, wenn ich es positiv programmieren, also wenn ich es schaffe, Dinge, die negativ waren, ins Positive zu drehen und mich dann eher so selbst zu motivieren, ne? mir Mut zuzusprechen oder so, ja, oder mich selbst einfach zu akzeptieren, ja, für das, was ich zum Beispiel bin, wie ich bin, dann fallen uns, glaube ich, viele Sachen einfach viel leichter im Leben. Und darum, das ist das Potenzial am Ende von NLP, richtig?
Genau, genau. Und das Schöne ist, dass es ja auch immer mehr Studien und Bücher darüber gibt und Menschen auch, zumindest in meinem Umkreis, auch häufiger darüber sprechen, wie Gedanken Gefühle formen, ne? Und diese Gefühle letztendlich unser Wohlbefinden bestimmen.
Genau.
Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Gedanken als Medizin von Dr. Markus Täuber.
Nee, das kenne ich tatsächlich nicht.
Das, da bin ich kürzlich auch drauf gestoßen. Genau, da spricht er auch genau darüber, wie die Wirkung von Gedanken und Sprache auf unsere Gesundheit. Sehr spannend auch, ja.
Ja, genau. Am Ende ist es so unsere emotionale Konditionierung, ne? Und von dem, was ich zumindest so weiß oder gelesen habe über dieses Thema, ist das natürlich die Emotionen, die wir häufig fühlen, aufgrund unserer eben Gedankenmuster, die fühlen wir dann fast automatisch, ne? Also das ist wie, als würde unser Gehirn sich irgendwie daran erinnern. Und wir sind darauf konditioniert, uns auch dann in dieser Gefühlswelt, auch wenn sie negativ ist, wohlzufühlen. Und dann we set up a home where we maybe shouldn't. So, weißt du, also dieses emotionale Aufräumen und Schönmachen, ich glaube, das ist ein total wichtiger Aspekt eben fürs Gesundsein, vor allen Dingen im Alltag, wenn es auch mal stressig zugeht, ja, dann nicht gleich irgendwie sich auch noch dafür schelten irgendwie, dass man selber jetzt gerade was falsch gemacht hat oder was vergessen hat oder so. Kenne ich von mir selber viel zu gut. Das ist der eine Baustein. Und der andere Baustein, mit dem du arbeitest, ist eben Atmung. Und das ist auch ein wunderbarer Weg, nämlich direkt auf unser Nervensystem eigentlich einzuwirken. Also vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wie genau wir das über Atmung schaffen, wie das funktioniert. Wie wir uns vielleicht über Atmung nämlich auch nicht nur runterregulieren, sondern ja auch hochregulieren können, ja, auf Leistung, auf sportliche vielleicht, aber auch mentale irgendwie Leistung. Das ist super stark.
Mhm. Ja, also was ich an der Atmung einfach so faszinierend finde, ist, und das hast du, glaube ich, auch schon gesagt, dass wir natürlich, jeder von uns hat Zugang dazu. Es ist kostenlos und super effektiv, weil die Atmung ist die einzige Funktion eigentlich des Körpers, die bewusst und unbewusst steuerbar ist. Mhm. Und wir durch die Atmung in unser Zwerchfell, durch die bewusste Zwerchfellatmung, direkt den Vagusnerv stimulieren können. Der Vagusnerv ist der längste Nerv unseres zentralen Nervensystems. Und somit können wir durch gezielte Atmung, durch gezielte Stimulation des Zwerchfells unserem Körper ein Signal senden, wie wir uns gerade fühlen oder fühlen möchten. Also ich finde zum Beispiel, das, was es sehr gut zusammenfasst, ist so ein altes Yogi-Sprichwort, auf das ich mal gestoßen bin. Ich habe das mal aus dem Englischen übersetzt. Ist auch sehr, sehr kurz, aber ich finde, das bringt es so auf den Punkt. Und zwar sagt es, es ist sehr schwer, den Geist zu kontrollieren, aber du kannst deinen Atem kontrollieren. Und der Atem ist direkt mit deinem Geist verbunden.
Ja,
Und was wir heute wissen, ist, ne, es ist nicht so schwer, den Geist zu kontrollieren, aber du kannst deinen Atem kontrollieren. Und der Atem ist direkt mit deinem Nervensystem verbunden, was wiederum mit deinem Gehirn, also deinem Geist, verbunden ist.
Ja.
Ja, das heißt, genau, damit kannst du durch langsame Atmung deinem Körper signalisieren, alles ist gut, ich kann mich entspannen, der Parasympathikus wird stimuliert und ich kann mich zurücklehnen, der Körper regeneriert sich. Oder ich brauche gerade einen Boost oder möchte mein Nervensystem stimulieren und vielleicht auch tieferen Stress loslassen. Und dann gehe ich in tiefere, schnellere Atmung und stimuliere den Sympathikus. Und damit lässt sich arbeiten. Und wenn man versteht, wie und wenn man das auch täglich übt, dann merkt man da sehr schnell einen Unterschied.
Ja, das glaube ich dir sofort. Das Coole, was ich finde, was du jetzt gesagt hast, war wirklich dieses Yogi-Sprichwort, weil Meditation hat ja im Grunde genommen auch einen starken Einfluss auf unseren Geist. Aber ich habe immer das Gefühl, dass Meditation noch ein bisschen mehr Übung einfach einem abverlangt, bis es wirklich den gleichen Effekt hat, weil man sozusagen wirklich aus purer Gedankenkraft oder Mentalkraft irgendwie versucht, seinen Geist zu beruhigen. Aber durch diese Atmung, die man einfach befolgen kann, also diese Anweisung, die kann man ja sehr einfach befolgen, hat das einen sehr ähnlichen Effekt. Und das finde ich ehrlich gesagt dann ein super schönes Tool, vor allen Dingen, weil es mir jetzt im Alltag zum Beispiel schwerfällt. Ich habe zum Beispiel auch mal 3 Tage auf so einem Meditationsretreat verbracht in Myanmar und hab bei so einem kanadischen Mönch gelernt, wie man meditiert. Und wir haben da wirklich Stunden um Stunden gesessen und das geübt, ja. Und ich habe leider im Alltag nicht genügend Ruhe gerade, um das wirklich effektiv hinzukriegen, in eine Praxis zu kriegen, die wirklich auch einen Effekt hat. Und da ist Atmung für mich so ein bisschen die Abkürzung, um ganz ehrlich zu sein, weil es schneller funktioniert für mich, weil ich dann eben, weil es nicht so anstrengend ist. Ja, auch schneller diesen Effekt, diesen gewünschten Effekt bringt. Von daher finde ich das gerade im Alltag total, total wertvoll. Ich finde es auch wertvoll, meditieren zu lernen. Verstehe mich nicht falsch. Aber ich glaube, die Atmung ist dann nochmal das dankbarere Tool, so wenn man mal nicht so viel Zeit hat.
Ja.
Genau. Und ja. Ich habe es vorhin in der Intro schon gesagt, ich finde diese Kombination aus NLP und Atmung irgendwie mega stark, ja, weil du ja sicherlich das ein oder andere auch gemeinsam irgendwie zusammenbringst und verbindest in deinen Workshops oder in Coachings. Hast du vielleicht da mal so ein konkretes Beispiel aus deiner Arbeit, das zeigt, wie sich diese Methoden gegenseitig auch befruchten können?
Mhm. Ja, also es gibt unzählige Beispiele, wo das der Fall ist, ne? Weil du sagtest das ja auch eingangs, Thema limitierende Glaubenssätze. Erstmal sich bewusst zu machen, was sind eigentlich so Glaubenssätze, nach denen ich lebe, ja? Die mich einengen. Ne? Und oftmals ist es dann so, dass wir die Glaubenssätze jetzt beispielsweise in meinem Fall, ich bin nicht genug. Ich bin nicht gut genug. Es ist, ich definiere mich durch Leistung. Ja. Okay. Dass ich das fühl natürlich. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so, wenn wir ehrlich sind. Und genau, wenn ich das kognitiv zu verstehen, ja, natürlich bin ich genug und natürlich bin ich mehr als nur meine Leistung. Das lässt sich kognitiv sehr schnell verstehen und natürlich können wir durch Fragen dem auf den Grund kommen, ne? Indem wir unterschiedliche Perspektiven einnehmen, auf jeden Fall super effektiv und gleichzeitig ist es wichtig, das zu verkörpern. Dass es eben nicht so ist oder dass das anderes ist. Und
es muss hier ankommen.
Genau, im Herzen.
Ja.
Ja. Die Koalition zwischen Herz und Kopf.
Es muss im Herz ankommen und nicht nur im Kopf. Diese Verkörperung, wie du es jetzt genannt hast, war für mich auch zum Beispiel, ich glaube, ich bin immer noch auf dem Weg. Rational weiß ich das schon lange, aber bis es dann wirklich emotional ankommt, dauert es.
Ja. Ja, und und
da kann die Atmung dann wiederum helfen, ja?
Genau, da hatte ich schon sehr schöne Erfahrungen, ich selbst, aber natürlich auch mit vielen meiner KlientInnen, dass wir dann einerseits, auf der einen Seite haben wir durch Coaching, NLP, ne, sind wir den Dingen auf den Grund gegangen. Im NLP bezeichnet man das ganz gerne auch als den Tigerfang. Ja, das ist sozusagen so das Kernthema, den Tiger zu fangen. Ja. Ja. Und dann damit in die Atmung zu gehen, in eine etwas tiefere, transformativere Atmung, etwas kräftigere auch, wo ich die Person dann begleite und den Raum halte und auch für sie da bin, während sie dann vielleicht einen Prozess durchgeht, der geöffnet wird dadurch, dass man ja das Nervensystem stimuliert und das, was an der Oberfläche gerade ist, was wir dann auch gerade vielleicht auch erarbeitet haben, raus möchte. Mhm. Ja, und dann durchlebt die Person vielleicht ein Thema, das etwas schwieriger war.
Emotional, richtig? Das emotional. Heißt, die Emotionen kommen hoch. Ja.
Genau.
Ja.
Und wird dabei aber gehalten, ist sicher und kann das einmal komplett körperlich loslassen. Und sobald es losgelassen wurde, entsteht ein neuer Raum, wo plötzlich neue Möglichkeiten da sind, ne? Neue Perspektiven eingenommen werden können. Und das aber auch dann so geht, weil du es körperlich spürst. Ja? Und damit verändert sich sofort etwas. Klar, auf kognitiver Ebene auch super wichtig und wir können viel über Dinge sprechen, aber es ist einfach ein viel längerer Prozess. Mhm. Genau, also auf dieser einen Seite kann man das so betrachten, dass wir dann mit so einer tieferen Atmung in Themen reingehen und uns loslassen, unser Nervensystem einmal sozusagen durchrütteln und resetten. Das wäre die eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite aber auch, weil du sagtest, gerade mit Thema Meditation. Meditation ist ja nicht nur das sich hinsetzen und 15 Minuten nichts tun, sondern an sich ist Meditation, Achtsamkeit das, was, wie man im Alltag lebt. Ne? Mhm. Mache ich die Dinge bewusst oder im Autopilot?
Ja, genau.
Und da finde ich es zum Beispiel mit dem Thema Breathwork, bewusste Atmung, so spannend, wenn man einfache Atemübungen hat. Und da kann ich gerne auch mit den HörerInnen gleich was mitgeben.
Ja, juhu.
weil es ist simpel und das Wichtige ist, sich da nur die Anker zu setzen, wann man das nutzt. Aber wenn du dann so kleine Mikromomente im Alltag hast, wo du bewusst durchatmest, den Moment kurz zelebrierst und dich selber wahrnimmst, dann ist das auch eine Form von Meditation. Ne? Und durch dieses kurze...
Klar, es gibt ja auch Atemmeditation, ja.
Genau, ne? Und dieses kurze, kurz mal Ruhe, kurz entspannen, die Gedanken werden etwas langsamer und dadurch merkst du dann auch, ach krass, hier, ich habe gerade das gedacht und hier kam dieser Gedanke und warum ist, ne, warum, und kannst dem ein bisschen mehr nachgehen und bist nicht sozusagen der Gejagte, sondern bist der Beobachter. Und, und das lässt sich eben durch wirklich ein paar einfache Atemzüge steuern. Direkt
schon einstellen, ja.
Ja.
Aus meiner Sicht ist ja das Thema Atemtechniken, aber eben als auch NLP jetzt noch nicht so unbedingt im Mainstream angekommen. Wie jetzt zum Beispiel, also dass jetzt zum Beispiel Ernährung, Sport, Schlaf irgendwie wichtig ist für unsere Gesundheit, das ist eigentlich allen relativ klar. Dass es aber eben auch mentale Stärke ist und die Regulation unseres Nervensystems, gerade als Antwort zum Beispiel auf Stress, ja, und Stress ist ja in unserer Welt echt allgegenwärtig, dass es da dann Methodiken gibt, wie Atmung, wie NLP ist für mich ehrlich gesagt total essentiell, das mal zu erkennen. Und deswegen will ich dir hier noch mal ganz kurz die Bühne geben, dass du mal sagst, wieso sollten Atemtechnik und NLP denn für mehr Gesundheit im Mainstream ankommen?
Ja, genau. Also wie auch schon vorher erwähnt, ne? Also dass unsere Gedanken, unsere Realität kreieren, also so wie im Innen, so im Außen. Ich glaube, das wird uns immer klarer, immer bewusster. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Buddha hat damals schon gesagt, alles, was wir sind, ist das Ergebnis dessen, was wir gedacht haben. Mhm. Und das bringt es so gut auf den Punkt. Ne? Also insofern, wir sind, was wir denken und was wir und
eben
was
auch
wir denken.
Gesundheit und Krankheit kann darüber beeinflusst werden, ja.
Ja, genau. Und was wir denken, führt zu Gefühlen und diese Gefühle kreieren auch Botenstoffe, Hormone im Körper, die dazu führen, dass XYZ passiert. Ne? Also ich meine, und da gibt es immer mehr Studien, die das auch beweisen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage tatsächlich, weil ich auch gerne immer schaue, wo steht denn die Wissenschaft gerade? Ist das alles wissenschaftlich belegt? Gerade wenn es um diese inneren Prozesse geht, Atmung, Gedanken, Energie, da ist die Skepsis natürlich auch oft groß, ne? Aber gleichzeitig passiert da an der Stelle ja auch wahnsinnig viel. Vielleicht kannst du ein paar Studien ganz konkret nennen. Mich würde auch interessieren, zum Beispiel, mit welchen Zielgruppen diese Studien zum Beispiel gemacht wurden und mit welchem Ziel, ja, weil das ja auch so ein bisschen aufzeigt, wo man so aus der wissenschaftlichen Perspektive vielleicht auch das größte Potenzial sieht.
Mhm. Ja, also da fällt mir als erstes das Buch ein, was ich wirklich sehr empfehlen kann, das von Gabor Mate, von Dr. Gabor Mate, The Myth of Normal. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das kannst du vielleicht auch. Hast du es ja? Ja, genau.
Ja. Ja, ich habe es hier liegen. Es ist einer meiner Lieblinge, ja.
Ja, und dort finde ich das so schön, weil die beschreiben super viele oder die gehen auf super viele Studien ein und beschreiben das sehr zugänglich. Ne? Und, und zeigen darin, finde ich, so schön, dass unser Umfeld und wie unser Umfeld das prägt, wie wir denken und wie wir uns verhalten, dazu führt, dass wir teilweise das, was zu vielen Entzündungen, zu vielen Autoimmunkrankheiten führt, zu Krankheiten, die wir heute als normal betrachten, aber die eigentlich gar nicht normal waren, aber eben aufgrund der Umwelt, in der wir leben, dazu führt, dass es so ist. Ne? Und genau, also ich glaube, das Buch ist ein guter Startpunkt.
Man darf sich davon natürlich nicht abschrecken lassen, dass er natürlich einfach sehr viel über Traumata spricht, ne? Er sagt halt, es gibt kleine Ts und große Ts, aber Trauma ist eben nicht das, was uns passiert, sondern Trauma ist das, was mit uns passiert, in uns auslöst. Und da können die Reaktionen immer komplett unterschiedlich sein. Und das finde ich so, das war so eine meiner großen Erkenntnisse, nur weil es vielleicht für einen Außenstehenden das, was dir passiert ist, nicht so groß oder wichtig aussah, weiß man natürlich als Außenstehender überhaupt nicht, was das aber in dir ausgelöst hat, ja, emotional, mental. Vielleicht hast du wahnsinnige Angst bekommen wegen einer Kleinigkeit. Das kann immer niemand wissen. Und dann, auch dann ist das als ein traumatisches Erlebnis irgendwie zu behandeln, richtig? Und das finde ich, wollte ich an der Stelle nochmal kurz sagen, lasst euch davon nicht abschrecken, weil Trauma klingt immer so gleich wie, ja, was ganz Großes, Schreckliches. Man denkt gleich vielleicht so an Kriegsgeschehnisse, aber es muss nicht immer so groß sein, um ein Trauma zu entwickeln.
Ja, Trauma bedeutet am Ende auch nur Wunde, ne? Und wenn die Wunde gut verheilt ist, dann bleibt vielleicht eine kleine Narbe oder sie ist gar nicht mehr sichtbar, ne? Und wenn sie aber eben nicht gut verheilt ist, immer wieder sich öffnet und das sind eben letztlich diese Gedankenspiralen, in denen wir uns dann immer wieder befinden. Ne? Sozusagen das Trauma wird immer wieder neu entfacht in unterschiedlichen Kontexten. Und genau, deswegen, da finde ich, ist Sprache ein ganz zentraler Faktor, dass wie wir dann mit uns selber kommunizieren, in welchem Dialog wir uns mit uns selbst befinden. Ne? Und dann sind wir teilweise eben sehr, sehr kritisch, sehr hart mit uns selbst, weil vielleicht unsere Eltern oder vielleicht auf einem ganz anderen Kontext im Kindergarten oder später erst in der Schule die Lehrer mit uns auf eine gewisse Art und Weise umgegangen sind und das im Körper abgespeichert ist. Und wenn wir uns dessen bewusst werden und dann eben auch mit solchen Tools wie Atmung oder Bewegung, da gibt es ja ganz viele tolle Praktiken heutzutage, Bodywork, die uns erlauben, das körperlich wirklich loszulassen. Und das ist so wichtig.
Ja. Und sag mal, Alan, du, zumindest aus meiner Beobachtung, arbeitest du ja ganz bewusst oder vor allem sogar mit Männern in deinen Workshops, richtig? Das heißt, deine Zielgruppe sind ganz bewusst Männer im Führungskontext. Warum?
Es sind auch da vielleicht einen Schritt zurück. Ich bei dem Retreat, in dem ich in Portugal gelebt habe und gearbeitet habe, wurde mir relativ früh wurde ich gefragt, ob ich nicht die Männergruppen leiten möchte. Da gab es eine wöchentliche Männergruppe, wo dann immer die unterschiedlichsten Männer dabei waren, denn die Gäste waren sozusagen wöchentlich auch neu. Und ich habe Woche für Woche gemerkt, da waren dann eben auch ältere Menschen, da waren sehr wohlhabende Menschen, aber Woche für Woche gemerkt, dass jeder mit sehr ähnlichen Themen zu tun hat. Ne? Und bei ganz vielen war das so, dass sie gesagt haben, ich habe zum ersten Mal darüber mit anderen Männern gesprochen. Oder ich habe zu Hause habe ich gar nicht die Menschen, mit denen ich über diese Themen sprechen kann. Und das hat mich extrem überrascht, weil ich zum Glück sehr viele Freunde, männliche Freunde auch habe, mit denen ich über tiefe Themen sprechen kann und alles teilen kann und auch eine sehr gute Beziehung zu meinem Bruder habe und so weiter. Somit habe ich dann durch diese Männergruppe gemerkt, dass es da einfach sehr großen Bedarf gibt und es einfach so
Nähe, nach Tiefe,
genau, Austausch, genau, nach Verbindung und das bei Männern vor allem so viel auslöst. Wenn wir das spüren, es geht nicht nur mir so und endlich kann ich mich mal so zeigen der innere Kritiker.
Mich so zeigen, wie ich bin, ne? Also ich muss nicht in irgendein vorgefertigtes Modell hier von einem Mann passen, sondern ich darf jetzt mal einfach ehrlich sprechen.
Genau, ja. Und bin ich so kritisch mit mir und folge dem, vielleicht dem Glaubenssatz des Patriarchats, wenn ich Gefühle zeige, bin ich schwach oder so. Genau, anderes Thema, aber das sind dann so Dinge, die einfach einen sehr krassen Wechsel herbeiführen können bei den Männern. Mhm. Und das finde ich einfach so schön und so kraftvoll.
Auch eine Neuausrichtung ermöglichen, sowohl vielleicht beruflich als auch privat, so wie es vielleicht bei dir der Fall war.
Ganz genau, ja. Ja. Und ich bin gerne, also ich merke einfach, dass ich in meiner Zusammenarbeit mit Männern, aber natürlich auch mit Frauen, also ich arbeite auch super gerne mit Frauen zusammen und würde da jetzt nicht nur sagen, dass ich mich nur auf Männer fokussiere, aber merke eben, dass es bei Männern einerseits einen sehr großen Bedarf gibt und andererseits, glaube ich, schaffe ich es ganz gut, mit Männern sehr schnell auf eine Ebene zu kommen, so hey, ist alles Bro. In Ordnung. Ne? Ja, real genau. Talk. Ne? So, du kannst hier gerne alles äußern. Mhm. Hier wird nichts kritisiert, nichts gejudged. Alles ist willkommen. Und lass uns das gerne aus einer neuen Perspektive betrachten und vielleicht gar nicht mit so einer Härte, mit so einer Kritik. Und das Schöne ist dann wirklich, für Männer ist dann natürlich sowas wie Breathwork auch super cool, ne? Dass du dich selber einfach spürst und auch etwas machst dafür und dann sehr schnell auch ins Fühlen kommst und da sehr schnell Prozesse losgelöst werden können, Dinge losgelassen werden können und man gleichzeitig aber auch Tools an der Hand hat. Ne? Wir sind natürlich auch sehr lösungsorientiert als Männer, sodass ich aber dann auch die Tools, Werkzeuge habe im Alltag, die ich nutzen kann.
Ja, was ja auch toll ist, wenn dann so eine, ich sag mal, so eine Willenskraft dazu kommt, wirklich auch die Veränderung halt umzusetzen. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt der Schlüssel, dass es im Alltag möglich ist. Womit wir auch leider schon zum letzten Teil kommen, Alan, dieses Podcasts. Ich frage meine Gäste zum Ende immer gerne, was deine Tipps sozusagen für mehr Gesundheit im Alltag sind. Etwas, was vielleicht wirklich auch einfach ist, aber eben enorm kraftvoll. Und du hattest ja vorhin auch schon angekündigt, dass du gerne mal eine Atemübung mit den Hörerinnen und Hörern teilst. Jetzt ist der Moment.
Ja, super gerne. Es gibt super viele Übungen, die ich gerne teilen würde, aber es gibt eine, die, bei der ich selbst merke, die ist super effektiv, die haben wir auch vorher gemacht. Und das auch bei vielen meiner KlientInnen sehr beliebt ist. Vielleicht kennen das auch einige schon, weil der Dr. Andrew Huberman sehr auch ein großer Fan davon ist. Und zwar, die Atmung nennt sich Psychological Sigh. Und wurde auch
psychologische Seufzer sozusagen auf Deutsch.
Psychologische Seufzer, genau. Ja. Und wurde auch schon in diversen Studien gezeigt, dass sie sehr effektiv ist, um Cortisol-Level zu senken, Stress-Level zu senken. Vor allem mache ich das zum Beispiel morgens, noch vorm Aufstehen, wenn ich im Bett liege und auch vorm Einschlafen. Ne? Also tatsächlich ist das so eine kleine Routine geworden, dass ich noch, wenn ich schon im Bett liege oder noch im Bett liege, dass ich das mache. Aber auch im Alltag super hilfreich, wenn man merkt, an der Bushaltestelle steht, ist gestresst oder so einen kurzen Moment braucht, um sich zu resetten. Sehr empfehlenswert. Und kann das jetzt auch jeder gerne ausprobieren, wenn man jetzt gerade nicht im Auto sitzt und fährt. Reichen auch schon 3 bis 5 dieser Atemzüge. Und dabei atmet man vollständig ein durch die Nase und zieht dann nochmal einen Luftzug nach, also füllt damit die Lungen noch einmal weiter aus und seufzt dann die Luft durch den offenen Mund langsam aus. Also das ist wie so langsam ausatmen. Mhm. Und das kann man ein paar Mal machen und merkt einfach, wie sich der Körper dabei entspannt. Also ich mache es einmal vor, atme einmal tief ein, zieh nochmal nach und lass dann langsam die Luft durch den offenen Mund ausfließen. Also tief ein, nochmal nachziehen und loslassen. Und da merkt man sofort, wie sich alles
Und man hat gleich Lust, seinen ganzen Körper beziehungsweise so die Schultern mitzunehmen. Ich glaube, das ist auch ganz hilfreich. Das hattest du mir vorhin am Anfang, bevor wir hier eingestiegen sind, auch erklärt. Alan, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das werden jetzt wahrscheinlich viele versuchen, direkt im Anschluss zu machen, um den Effekt zu spüren. Er ist definitiv direkt spürbar, schon nach 3-4 Malen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses super inspirierende Gespräch. Und ich glaube, wir konnten den Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall ein paar gute Tipps geben für, zum Thema NLP, zum Thema Atemtechniken. Und viel Glück beim Umsetzen.
Danke dir. Es war mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Bis dann, Alan. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war eine weitere spannende Episode bei Gesundsein. Ich hoffe, ihr konntet wieder wertvolle Impulse und praktische Ansätze für euren gesünderen Alltag mitnehmen. Ihr findet die wichtigsten Infos zur heutigen Episode in den Shownotes. Abonniert den Podcast, um keine Episode zu verpassen, und teilt ihn gerne mit Menschen, denen ihr auch einen gesünderen Alltag wünscht. Ich freue mich, euch in den nächsten Episoden weitere spannende Expertinnen und Experten zu hochinteressanten und hochrelevanten Themen für unser Gesundsein vorzustellen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Feedback, meldet euch gerne bei mir unter stephanie@gesundsein-podcast.com. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.